Ja, Vater, wir beten dich an und wir laden dich ein, die ganze Zeit dabei zu sein, dass du redest, dass du sprichst, dass du Herzen berührst. Dir sei alle Ehre. Amen. Ich habe heute vor, über ein Thema zu sprechen, ein zentrales Thema, was sonst manchmal irgendwie bisschen unter den Tisch fällt, wo sehr wenig oder viel zu wenig, so muss ich sagen, immer noch viel zu wenig drüber geredet wird. Und dieses Thema heißt Gott. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das schon oft erlebt, dass in vielen Predigten, da geht es um irgendwelche 10 Schritte, 5 Schlüssel, irgendwie, wie man wohin kommt, welche Prinzipien, aber um den, der eigentlich im Zentrum steht, da geht es vielleicht immer noch zu wenig. Ich weiß, bei uns ist es anders, aber trotzdem ist das Thema mir ganz stark am Herzen und deswegen möchte ich da einfach ein paar Worte drüber sagen. Ich habe mich nicht ganz entscheiden können, aber bin zum Schluss dann doch dran gekommen. Das Thema ist, komm zum Vater. Ich hätte auch sagen können, erkenne den Vater, aber das ist eigentlich die Voraussetzung, dass wir überhaupt zu ihm hinkommen können. Warum sollen wir den Vater kennen? Warum sollen wir zu ihm kommen? Ganz einfach, ohne geht's gar nicht. Wie wollen wir in dieser Welt leben, bestehen als Christen, wenn wir gar nicht diese Verbindung zum Vater haben? Wie können wir diesem Vater vertrauen, wenn wir ihn nicht kennen? Und ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Wenn es in Hebräer 6 heißt, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Wenn wir genau reinschauen, dann steht da im Griechischen das Wort Pisteon und das heißt so viel wie sich ihm anvertrauen. Das bedeutet Glauben. Glauben ist nichts, was hier oben im Kopf stattfindet, sondern ist eine Herzensgeschichte, die was mit Beziehung zu tun hat. Und dazu muss ich diesen Vater kennen, sonst habe ich überhaupt keine Chance. Wenn ihr jemand auf der Straße begegnet und er sagt, hey, vertrau mir, dann kommen schon alle roten Alarmlichter, oder? Stimmt's? Also wenn wir jemanden kennen und kennenlernen, dann sieht es ganz anders aus, dann können wir Stück für Stück in diesem Vertrauen wachsen. Und darum soll es auch ein bisschen gehen heute. Dieses Thema, den Vater kennen, ist so wichtig, dass sogar Jesus sagt, sogar ist gut, dass Jesus sagt, das ist das Wichtigste überhaupt. Er drückt es ein bisschen anders aus. Ich möchte mal kurz reinschauen in Johannes 17, das Kapitel kennt ihr, das hohepriesterliche Gebet. Und da heißt es, interessanterweise in Vers 4 sagt Jesus, er betet zum Vater und sagt, Vater, ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, dass du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Das ist ein interessanter Satz, oder? Weil unser Denken geht immer dahin, naja gut, das, was Jesus eigentlich getan hat, hat er alles am Kreuz stattgefunden. Aber das war noch ein Tag vorher hier. Und Jesus sagt zunächst mal, hey, Vater, alles, was du mir gegeben hast, alles hat, sagt er nicht, aber das Werk, was du mir gegeben hast, das habe ich vollbracht. Und welches Werk ist das? Wir brauchen eigentlich nur weiterlesen. In Vers 6, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir gegeben hast. Das heißt, so ein ganz, ganz wichtiger Kern von dem, was Jesus getan hat, als er hier auf dieser Erde war, er hat den Vater offenbart. Das heißt nicht, dass das Kreuz unwichtig ist. Bitte versteht mich da nicht falsch. Überhaupt nicht. Das versiegelt das Ganze dann eigentlich erst. Aber es ist so wichtig, dass Jesus sagt, das ist mein Auftrag in diesen 3 Jahren, 3,5 Jahren gewesen, den Vater zu offenbaren. So viele andere Namen, die waren damals bekannt. Ich weiß nicht, wer schon ein bisschen länger dabei ist. In den 80er Jahren gab es mal ein Buch von Larry Lee, Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen, wo er die ganzen Gottesnamen aus dem Alten Testament rauszieht und erklärt, Yahweh Rapha, oder Yahweh Roi, mein Hirte, mein Versorger, Yahweh Shalom, mein Friede und. Aber der eine Name, der vorher gar nicht wirklich bekannt war, war Gott, mein Vater. Und dieses Vatersein uns gegenüber, als seinen Kindern, als Menschen, das ist Gottes Herzenswunsch, Gottes Herzensanliegen von Anfang an gewesen. Das ist keine Geschichte, die dann irgendwann später mal kommt. Er wollte schon immer seine Gemeinschaft, seine Liebe mit uns teilen. Das war eigentlich überhaupt der Grund, warum er überhaupt mit der Schöpfung begonnen hat. Nicht, weil er es nötig gehabt hätte oder weil er jemand gebraucht hat, der ihn anbetet oder irgend sowas, sondern weil er diese Liebe, die in ihm ist, als den dreieinigen Gott, diese Gemeinschaft teilen wollte und jemand haben wollte, den er mit hineinnimmt. Und das sind wir als seine Kinder, als seine Schöpfung. Wir lesen das auch in Epheser 1 zum Beispiel. Da heißt es in Vers 4 und 5, er hat uns mit ihm auserwählt, und zwar wann? Vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos seien vor ihm und so weiter. Und dann heißt es, und hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Vor Grundlegung der Welt hat er uns auserwählt, hat er uns vorherbestimmt zur Sohnschaft. Sohnschaft heißt jetzt nicht nur Söhne und die Frauen, die müssen draußen bleiben, sondern Sohnschaft heißt Kindschaft, Söhne und Töchter zu sein. Also ganz, ganz wichtig ist das für ihn von Anfang an gewesen. Und wenn wir seine Kinder sind, dann wollen wir auch diesen Weg gehen, sonst hat das Ganze keinen Sinn. Es gab nur ein Problem, das wisst ihr auch alle, ich fasse das mal ganz kurz zusammen. Das Problem nennt sich Sünde. Schon mal gehört? Ich denke mal. Wir haben auch alle schon gehört, dass Sünde uns von Gott trennt. Aber was wir, glaube ich, noch nicht so richtig oft festgestellt oder mitbekommen haben, was ist eigentlich die Definition von Sünde? Ich möchte einfach mal eine Definition in den Raum stellen, die vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen ungewohnt ist. Sünde ist nämlich das, dass wir uns von Gott trennen. Ups. Das haben wir aber auch schon anders gehört, ne? Jeder von uns hat schon mal irgendwann in seinem Leben mit jemandem gesprochen oder glaubt es auch selber, so eine Liste von Verhaltensweisen, wo wir uns dran halten müssen, die wir abhaken müssen. Das haben die Pharisäer damals auch gemacht. Und Jesus sagt zu ihnen doch, hört zu, wenn eure Gerechtigkeit nicht viel besser ist als die der Pharisäer und Schriftgelehrten, die doch vor dem Gesetz, dem Buchstaben nach, untadelig sind, Klammer zu, dann habt ihr überhaupt keine Chance, dann gibt es keine Möglichkeit. Also es geht um was völlig anderes. Sogar im Jeremia bereits wird es so relativ deutlich ausgedrückt. Wir schauen jetzt noch mal ganz kurz an. Jeremia 2, der Vers 13, da klagt Gott und sagt, denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die kein Wasser halten können. Was steckt hier eigentlich drin? Der erste Schritt ist der, wegzugehen von der Quelle. Und der zweite Schritt ist es dann, anschließend in eigener Kraft zu probieren. Das bezeichnet Jeremia hier als die zweifache Sünde, als die beiden Seiten, die da hier zusammenkommen. Gut, jetzt sagst du vielleicht, ja, Altes Testament, schaut euch mal den Sündenfall an. Was ist dort eigentlich passiert? Die ersten Menschen hatten Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, sage ich jetzt mal einfach dazu, weil Gott ist einer. Und dann kam diese Schlange und was sagt sie? Ach, weißt du, Eva, bist du dir ganz sicher, dass Gott es gut meint mit euch? Hat er wirklich gesagt? Was steckt hier dahinter, ist nicht, dass Eva dann etwas tut, was verboten ist und deswegen ein paar auf die Finger bekommt, sondern hier geht es um was viel, viel tiefer gehendes, nämlich, dass sie ihr Herz von Gott abgewandt hat. Und Adam mit, der hat das Gleiche mitgemacht. Der war noch schlimmer, der hat im Prinzip ein Menschenexperiment gemacht, denn der war bei ihr und er schaut erst mal zu, als sie den Apfel nimmt und reinbeißt und denkt, oh, die fällt nicht tot um, dann mache ich das auch. Also diese Abwendung von Gott, wo sie ihm nicht mehr vertrauen und das, was vorher klar war, dass er es nur gut meint für sie, das haben sie in den Wind geschlagen, hat gesagt, und sind dann zum Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gegangen und haben gesagt, wir müssen selber wissen, wir müssen selber erkennen, anstatt uns das zeigen zu lassen. Im Prinzip genau dasselbe. Johannes 16 spricht Jesus das auch nochmal an und sagt, ich greife das mal ganz kurz raus, Johannes 16, Vers 8 und Vers 9. Und wenn er, also der Heilige Geist, gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und Gerechtigkeit und von Gericht. Und jetzt kommt's, Definition von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Und vielleicht erinnert ihr noch, das Wort, was da auch steht, Glauben, heißt vom Wortstamm her, ihm vertrauen, mich ihm anvertrauen. Das heißt, wenn wir von diesem Vertrauen zu Gott weggehen, unsere Beziehung mit Gott verlassen, das ist die tiefste Definition von dem, was Sünde eigentlich bedeutet. Alles andere, wenn wir irgendwelche Listen machen oder auch das, was wir dann im Alten Testament teilweise in den Gesetzen sehen, das sind nur Auswirkungen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Gott hasst Sünde, das wissen wir. Aber er hasst nicht den Sünder. Das ist ein ganz großer Unterschied. Viele tun sich da schwer dran, zu unterscheiden zwischen der Person und dem, was sie tut. Gott macht da eine ganz klare Unterscheidung. Wenn ihr euch anschaut, direkt nach dem Sündenfall, was ist das Erste, was passiert? Gott weiß es ja. Er geht hin und sagt, hey Adam, wo stehst du? Wo bist du? Es gibt Konsequenzen, aber das Nächste, was Gott tut, er macht ihnen Kleider aus Fellen. Wir schauen uns den Kain an, kurz danach, der gerade seinen Bruder erschlagen hat. Und Gott kommt zu ihm. Und was tut er? Er kennzeichnet ihn sogar an seiner Stirn, dass ja niemand ihn lyncht. Er steht, obwohl er gesündigt hat, unter dem Schutz Gottes. Der erste Mörder in der Menschheitsgeschichte, müsst ihr uns mal vorstellen. Warum? Weil Gott immer noch einen Schritt weiter sieht und sagt, ich will dich trotzdem erreichen, ich will dich trotzdem wiedergewinnen. Egal, was du getan hast, und das gilt genauso für dich und für mich. Warum hasst Gott Sünde? Weil Sünde uns von ihm trennt. Das ist der Grund, warum Gott überhaupt Sünde hasst. Weil sein allertiefstes Sehnen ist, mit uns Gemeinschaft zu haben. Und ich glaube, wenn wir allein diesen einen Punkt mal auf die Reihe bekommen, dann werden wir in unserem Glaubensleben ganz andere Dinge sehen und erleben. Wenn wir allerdings dann immer noch so im Hinterkopf haben, ja, ich bin ja eigentlich doch noch ein Sünder und klar, ich habe Buße getan und ich bin vielleicht errettet und schaff's noch gerade so in den Himmel, aber zu Gott kommen, da muss ich erst noch 2 Wochen Buße schieben, irgendwie Selbstgeißelung im Geist oder wie auch immer, das funktioniert nicht. Gott sagt, komm zu mir. Erster Johannesbrief, wenn wir aber zu ihm kommen, wenn wir Buße tun, dann ist Gott treu. Und was tut er? Er vergibt alle Schuld und nimmt uns an. Problem Sünde, weil aber diese Sünde nicht in Taten besteht zuerst, sondern im Herzen beginnt und unsere Herzen kaputt gemacht hat, von Gott weggerissen hat. Deswegen reicht es, sage ich mal, was Provokantes zunächst mal, aber fallt nicht vom Stuhl, ich erkläre es gleich. Es reicht nicht, wenn wir Vergebung bekommen. Es reicht nicht. Und die Lösung Gottes für dieses Dilemma am Kreuz ist viel, viel mehr als nur Vergebung. Dann stünden wir nämlich genau an der Stelle, wo Adam vorher auch stand und müssten wieder ganz arg aufpassen, was passiert, wenn es dann wieder schief geht. Dann muss Gott nochmal kommen und nochmal ans Kreuz kommen, oder? Schwierig. Nein, es muss viel, viel grundlegender sein, weil der Kern nicht in den Tatsünden, in dieser Form von der Schuld allein liegt, sondern in einer völligen Verdrehung unseres Herzens. Und Achtung, wir brauchen mehr als Vergebung. Und die Lösung mehr als Vergebung heißt Versöhnung. Habt ihr das Wort schon mal gelesen in der Bibel? Paulus schreibt, Gott hat uns den Dienst, das Wort und den Dienst der Versöhnung gegeben. An anderer Stelle, er hat die Welt mit sich selbst versöhnt in Christus am Kreuz. Das war nicht Christus, der da allein hing. Der Vater war in ihm am Kreuz und hat die Welt mit sich selbst versöhnt. Die beste Geschichte, die uns da zeigt, wie dieses mit nicht nur Vergebung, sondern auch Annahme und Versöhnung anfängt, wie das funktioniert, die finden wir eigentlich, wir haben es vor 2 Wochen, glaube ich, gehört von Peter Statz, er hat es auch angesprochen, diese schöne Passage in Lukas 15, wo immer bei uns drüber steht, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich glaube, das ist hinlänglich bekannt, da muss ich jetzt nicht in die Details reingehen und wir müssen nicht das ganze Kapitel lesen. Aber ich möchte auf ein paar Dinge da aufmerksam machen, die aus meiner Sicht ganz wichtig sind. Und vielleicht auch manchmal, ich will nicht sagen übersehen werden, aber irgendwie geht uns das Lappen auf, durch die Lappen, das auf uns selber anzuwenden. Was ist passiert? Ein Vater hatte 2 Söhne, der Jüngere sagt, komm, gib mir meinen Anteil vom Erbe, auf Deutsch gesagt, du bist für mich gestorben. Dann packt er das Zeug, haut ab. Und irgendwann hat er bereits alles verprasst in irgendeinem fremden Land. Freunde waren so lange da, wie Geld da war. Er war alleine, hatte nichts zu essen, denn es kam eine Hungersnot. Er hat alles probiert, um irgendwie einen Job zu finden, irgendwas zwischen die Zähne zu bekommen. Zum Schluss war er bei den Schweinen gelandet. Allein die Vorstellung ist von Juden unfassbar. Und er wünscht sich, dieses Schweinefutter essen zu dürfen und nicht mal das wird ihm erlaubt. So, das ist seine Situation und jetzt fängt er an nachzudenken. Hat er vorher an seinen Vater gedacht? Ich weiß es nicht. Als er losgezogen ist, wird er sich vielleicht gedacht haben, schön blöd der Alte. Gibt er mir tatsächlich das ganze Vermögen oder das halbe in dem Fall? Ich weiß es nicht. Aber er war jedenfalls mit vielen, vielen anderen Dingen beschäftigt, so lange bis eben das bisschen Leben, das bisschen Geld, was er hatte, aufgebraucht war und dann fiel er und fiel und fiel und fiel und landete ganz, ganz, ganz unten. Und jetzt fängt er an nachzudenken. Okay, die Tagelöhner bei meinem Vater, denen geht es immer noch viel besser als mir jetzt. Er fängt an, wieder sich ganz langsam, Stück für Stück klarzumachen, dass sein Vater ja vielleicht doch nicht nur blöd ist oder wie auch immer, was er ja vorher für eine Beziehung zu ihm hatte, sie war offensichtlich nicht sehr tief. Und dann fängt er an und überlegt sich, wie kann ich das, ich muss irgendwie Buße tun. Ich muss irgendwie jetzt, klar, natürlich, Vater, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir. Der Peter hat es schön ausgeführt damals. Und er macht sich auf den Weg. Und ich glaube, während er unterwegs ist, geht es ihm genauso, wie es uns manchmal gegangen ist oder geht. Er fragt sich, darf ich überhaupt kommen? Schmeißt er mich gleich raus? Schickt er mir gleich seine Wachleute, seine Knechte entgegen, dass sie mich vorne schon vorm Tor abfangen und mich verprügeln und verscheuchen? Ich weiß es nicht. Er wundert sich, und was passieren wird. Er fragt sich, habe ich denn noch ein Zuhause? Habe ich noch ein Zuhause? Obwohl eigentlich sein Ziel ist, ich bin ja vollkommen zufrieden, wenn er mich überhaupt noch als Knecht, als Tagelöhner annimmt, damit ich wenigstens was zu essen habe. Eigentlich hat das Gleichnis, also in unseren Bibeln, ihr wisst ja hoffentlich, dass diese Überschriften nicht zum Bibeltext gehören. Das ist nicht das Wort Gottes, sage ich jetzt mal. Die Überschriften sind von den Übersetzern, von der Druckerei reingemacht, damit wir uns besser zurechtfinden. Eigentlich ist diese Überschrift auch völlig falsch, denn aus meiner Sicht, zumindest jetzt in diesem Moment, müssten wir sie eigentlich dieses Gleichnis anders nennen, nämlich das Gleichnis vom barmherzigen Vater, von dem liebenden Vater. Denn eigentlich geht es doch um ihn, auch wenn es aus der Sicht des jüngeren Sohns erzählt ist. Wir sehen hier also das Herz des Vaters. Und was wir sehen, wenn wir genau hingucken, ist, dass der Vater, ich weiß nicht, wie lange der Sohn weg war, aber er hat die ganze Zeit gewartet, dass er zurückkommt. Denn er sieht ihn schon von Ferne. Und fern ist bei mir nicht 100 Meter. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Aber ich stelle mir das so vor, am Horizont kommt der Weg über einen Hügel und dort kommt der Sohn, läuft über diesen Hügel, hat das erste Mal einen Blick auf das väterliche Haus Und der Vater sieht ihn sofort. Also der hat wirklich geguckt und gewartet. Das war kein Zufall. Der Vater wartet schon ganz lange, und zwar, behaupte ich jetzt mal, bevor der Sohn sich entschieden hat, umzukehren, war der Vater schon am Warten. Er muss nur, der Sohn, endlich kommen. Der Vater, für ihn war es völlig klar, wenn er kommt, er gehört ins Haus. Er gehört dazu. Er ist mein Sohn, er ist tot, aber ich warte darauf, dass er wiederkommt, dass er wieder lebendig wird, sozusagen für die Familie. Wie ist das jetzt bei uns? Hat Gott nur Interesse an uns, wenn wir Buße tun? Jesus sagt ganz klar, dass es hier um den Vater im Himmel geht. Das ist in diesem Gleichnis sowas von klar und eindeutig. Gott wartet dein ganzes Leben lang schon, dass du zu ihm kommst. Und wenn du schon gekommen bist, wenn du ihn in dein Leben gelassen hast, wenn du umgekehrt bist, dann wartet er trotzdem jeden Tag, dass du wieder zu ihm kommst. Dass da, wo du angefangen hast, so wie jeder von uns, wie ich auch, Dinge aus eigener Kraft zu tun, wo wir im kleinen Maßstab auch wieder die Quelle verlassen haben und denken, wir müssen es doch selber machen. Ich habe mir heute Morgen schwer getan, Lampenfieber ist so ein Stichwort, ne? Ist nichts weiter als Menschenfurcht eigentlich. Aber aus der Kraft Gottes raus, wieder zu ihm zurückzukommen, sagen, hey, ich weiß doch, du bist da. Und du stehst auf meiner Seite. Der Sohn kommt und sagt, Vater, ich habe gesündigt. Weiter kommt er nicht. Warum kommt er nicht weiter? Weil der Vater ihn nicht ausreden lässt. Der hat überhaupt kein Interesse an irgend sowas wie einer Büßermentalität. Ich drücke es mal so aus. Wo wir nochmal irgendwo dann vielleicht doch mal so gemerkt haben, wir haben Mist gebaut, aber bevor wir zu Gott kommen, müssen wir erstmal 2 Wochen Selbstverdammnis schieben. Leute, das bringt's nicht. Der Vater lässt ihn nicht mal ausreden, er sagt, komm her, er reißt ihn an sein Herz, er umarmt ihn, er holt seine Knechte, sagt, bringt ein neues Gewand, steckt ihn in die Badewanne, das tut ihm nicht gut, wie er gerade da rumläuft. Er soll den Siegelring bekommen. Und er wird voll wieder eingesetzt. Was heißt Siegelring? Er ist der rechtliche Stellvertreter, der legale Stellvertreter des Vaters. Alle Entscheidungen, die er mit diesem Siegelring bekräftigt, ist genauso, wie wenn der Vater es selbst es getan hat. Und das keine 5 Sekunden, nachdem der Sohn angefangen hat und sagt, ich habe gesündigt. Ich glaube, dass das natürlich wichtig ist, dass wir Sünden bekennen. Vor dem Vater, vielleicht auch vor einem Menschen, dem wir vertrauen. Aber hier geht es nicht darum, dass Gott das braucht. Hier geht es darum, dass wir das brauchen. Dass wir das aussprechen, uns dazu stellen, wenn was schiefgelaufen ist, wenn wir Fehler gemacht haben, wenn wir falsche Entscheidungen getroffen haben, wenn wir gesündigt haben. Also sprich, nicht im Vertrauen auf Gott gelebt haben. Definition von Buße, dieses Wort heißt ja, das habt ihr sicher auch schon mal gehört, Metanoia. Im Griechischen, das ist das Gleiche, was in der Metamorphose von den Schmetterlingen drinsteckt, also diese Veränderung von der Raupe zum Schmetterling, bedeutet eigentlich Umdenken, Umkehren, Veränderung von innen nach außen. Und diese Umkehr, das ist weniger die Frage, wovon kehren wir um, was lassen wir hinter uns, sondern viel wichtiger ist die Frage, wohin kehren wir um. Denn das Kernproblem war ja, dass wir uns abgewandt haben von Gott, der Quelle. Und wenn wir umkehren zu ihm, dann ist das der wesentlich wichtigere Teil. Natürlich werden wir alles andere dann hinter uns lassen. Alle anderen falschen Quellen, die, wie bei den Zisternen, uns sowieso kein Wasser schenken. Das Schöne daran ist aber trotzdem, Gott hat uns zuerst geliebt. Ich zitiere mal einen Vers, kurz Römer 5, Vers 8. Gott beweist seine Liebe gegen uns, damit dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. 1. Johannes 4, Vers 10, darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat. Er hat seinen Sohn gesandt, wenn wir an das Johannes 17 dran denken, nicht nur fürs Kreuz, sondern auch um den Vater zu offenbaren, um uns die Augen zu öffnen, wovon wir weggefallen sind. Vielleicht fällt euch auch in dem Zusammenhang das Sendschreiben ein, das eine in der Offenbarung. Gedenke, wovon du gefallen bist. Kehre um zur ersten Liebe. Ich glaube, die erste Liebe ist nicht irgendwas, was wir irgendwo produzieren müssen, sondern was ist die erste Liebe? Eine Person. Unsere erste Liebe ist er. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Lasst uns da, wo es notwendig ist, umkehren zu ihm, zu unserer ersten Liebe. Nicht umsonst sagt Jesus, ich habe ja vorhin erwähnt, dass er den Vater offenbart hat, aber nicht umsonst sagt er, ich denke an den, ich muss kurz einen Satz noch zurück, an den jüngeren Sohn, als er auf dem Weg war, er musste sich auf den Weg machen, er musste irgendwie wieder zum Vater zurückmarschieren. Was ist das für ein Weg? Wie geht der? Die Frage hat Thomas auch mal gestellt. Jesus, wir wissen nicht mal, wo du hingehst. Wie können wir da hinkommen, wo du hingehst? Zeig uns den Weg. Und was war die Antwort? Hey Thomas, ich bin der Weg. Niemand kommt zum Vater als durch mich, sagt Jesus. Und wenn wir zu Jesus kommen, zu ihm gehen, ihn anschauen, wie er handelt, wie er lebt, wie er mit Menschen umgeht, dann sehen wir etwas. Er offenbart den Vater. Das Schöne ist, als der Sohn angekommen ist, den Siegelring bekommen hat, das schönste Gewand bekommen hat, er hatte wieder in jedem Augenblick Zugang zu seinem Vater. Da war nicht die Bürotür verschlossen. Der konnte jederzeit kommen. Er hat eine Beziehung wieder haben können mit ihm. Und ich glaube, dass der Vater noch viel mehr daran gearbeitet hat, diese Beziehung wiederherzustellen, als der Sohn sich das jemals hätte träumen können oder auch selber machen können. Wie bekommen wir diesen Zugang? Genau dasselbe wieder. Zugang. Jesus sagt, ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, der wird das Leben haben. Und da geht es, wie gesagt, nicht nur um einmal bei der Bekehrung, sondern das ist eine Sache, die an jedem Tag unseres Lebens eine Rolle spielt, in jeder Minute. Ich könnte jetzt noch so viel mehr aufzählen und zeigen, wie gut dieser Vater ist. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, ja, ein paar Dinge noch. Er erhört dein Gebet. Wenn du zu ihm kommst, er hört dich. Brauchen wir einen Mittler? Was denkt ihr? Ja, klar, natürlich, Jesus ist der Mittler zwischen Gott und uns. Aber nur einmal, wenn es darum geht, die Tür aufzumachen. Er ist der Weg, er ist die Tür, dass wir zu ihm kommen. Er ist ja nicht die Tür zum Kreuz und zur Vergebung. Jesus sagt auch nicht, ich bin die Tür zum Himmel, sondern ich bin die Tür zum, oder der Weg zum Vater. Das ist das Endziel. Das Ziel ist nicht, am Kreuz Vergebung zu bekommen und an dieser Stelle stehen zu bleiben, sondern das Ziel ist, weiterzugehen. Das Kreuz ist der erste Schritt. Zum Beispiel, wo das ganz klar rauskommt, ist in Johannes 16, Vers 23. Und Jesus sagt hier zu seinen Jüngern, an jedem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen wird er euch geben. Und in Vers 27, an jedem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen. Und ich sage euch nicht, dass ich für euch den Vater bitten werde. Denn der Vater selbst liebt euch. Also wir brauchen niemanden, der irgendwo dazwischen ist, den wir vorschieben, so nach dem Motto, du kannst mehr erreichen als ich, bitte leg du ein gutes Wort für mich ein. Nein, der Vater möchte, dass wir direkt zu ihm kommen. Dass wir ihm vertrauen, dass wir ihn erleben, anstatt immer in dieser Gefangenschaft zu bleiben. Der Gefangenschaft von irgendwelchen falschen Gottesbildern. Und Jesus sagt, räum da auch völlig damit auf. Er sagt, hey, keiner von euch, wenn sein Sohn kommt zu ihm und möchte einen Fisch haben, werdet ihm eine Schlange geben dafür? Oder wenn er um ein Brot bittet, gebt ihr ihm einen Stein, um reinzubeißen? Nein. Wenn ihr schon, die ihr im Vergleich zu Gott böse seid, wisst ihr, ihr gebt euren Kindern Gutes, wie viel mehr der Vater im Himmel. Und ich glaube, dass es da manchmal dran ist, dass wir unser Gottesbild, unser Bild vom Vater überprüfen, ob wir nicht manchmal so eine Vorstellung haben, ja, wenn ich mich Gott ganz hingebe, was passiert was macht der mit mir? Da ist was völlig falsch gelaufen, merkt ihr? Und wenn wir nicht von ganzem Herzen sagen können, Vater, dein Wille geschehe, ich gebe mich ganz dir hin und ich möchte, dass das geschieht, was du willst. Wenn wir diese Freiheit noch nicht haben und sich dann sofort irgendwelche Angst meldet, dann möchte ich euch ermutigen, sucht den Vater und bittet ihn, bittet den Heiligen Geist, dass er euch den Vater offenbart. Denn er ist ganz anders. Übrigens, wenn du nicht wieder wegrennen willst, wenn du das nicht alles verlieren willst, gibt es keinen Grund, Angst zu haben. Paulus ist da ganz, ganz drastisch in Römer 8. Kennen wir alle. Ich möchte aber trotzdem sagen nochmal, Römer 8, Vers 38, denn ich bin sicher, ich weiß, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Es gibt nichts, nichts, nichts und niemanden, der uns vom Vater wegreißen kann. Du hast die Freiheit, selber wegzulaufen. Ja, das ist wahr. Aber solange du dir um deinen Seelenzustand noch Gedanken machst, ist es nicht passiert. Und Jesus sagt es auch noch an anderer Stelle. Johannes 10, Vers 28 und Vers 30. Wieder Jesus, der hier spricht, und er sagt, und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen oder rauben. Vers 30, mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand des Vaters rauben. Ich und der Vater, wir sind eins. Und wenn wir uns immer noch schwer tun, zu verstehen, wie der Vater es. In Johannes 14 passiert das, wir sind immer noch da, ganz viel im Johannes, das hat damit zu tun, dass Johannes der Jünger war, der ganz, ganz eng am Herzen Jesu war, der auch später immer vom Vater spricht. Und er berichtet hier, dass ja, der Philippus, der sagt, zeig uns den Vater, Jesus, zeig uns den Vater. Jesus spricht zu ihm, Vers 9, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Und wenn du das nächste Mal in einer Situation steckst, wo du dich nicht so recht traust, nicht weißt, ah, kann ich da damit jetzt zu Gott kommen? Jetzt habe ich wieder alles vermasselt, ich bin wieder reingefallen, ich habe wieder Mist gebaut, was auch immer. Oder ich habe eine Not. Ist das für Gott wichtig genug? Kann ich mit solchen Kleinigkeiten zu Gott kommen? Dann stell dir mal vor, du hast so viel gelesen in den Evangelien, wie Jesus gehandelt hat. Sei es bei der Ehebrecherin, sei es beim Zachäus. Bei so vielen, vielen, vielen Situationen. Und dann frag dich, wenn du zu Jesus kommen würdest, wenn er heute hier vor uns stehen würde, würde er dich abweisen? Ich glaube, die Antwort kannst du dir selbst geben, oder? Niemals. Niemals. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Der Vater und ich, wir sind eins. Und dafür möchte ich euch segnen, dass ihr geöffnete Augen habt. Uns alle möchte ich segnen, mich eingeschlossen, ich brauche es genauso. Dass wir immer mehr den Vater erkennen, dass Jesus uns den Vater offenbart. Und Vater, darum möchte ich dich bitten, dass du uns auf diese Reise immer weiter mitnimmst. Egal wie weit wir als Einzelne schon sind, ob das jetzt irgendwas Neues war oder nicht. Vater, ich bitte dich, dass du uns dein Herz immer mehr zeigst, dass du uns dich immer mehr erkennen lässt. Denn das übersteigt alles, was unser Verstand fassen kann. Es übersteigt alles, was wir uns nur träumen oder vorstellen können, wie Paulus sagt. Öffne uns die Augen und zieh uns an dein Herz.